Willkommen bei Mensch Digital, dem Podcast zu Mensch und Digitalisierung. Wir sprechen mit Digitalexpertinnen und Experten über ihre Erfahrungen und zeigen, wo digitale Transformation heute schon gelingt, wer sie gestaltet, wie sie wirkt und was wir daraus lernen können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch Digital. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit meinem Gast Christian Herzog über das Thema digitale Technologien, Einsatz von KI und Extended Reality in der Pharmabranche und im Gesundheitswesen sprechen darf. Lieber Christian, herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Du kannst dich selber viel besser vorstellen, als ich dich vorstellen könnte. Deswegen erzähl unseren Hörerinnen und Hörern doch mal, wer du bist und was du machst.
Ja, vielen lieben Dank. Ich bin akademisch, aber auch beruflich Wirtschaftsinformatiker. Das heißt, ich habe mich mehr oder weniger meine ganze Laufbahn damit beschäftigt, wie eigentlich Technologie in Unternehmen eingesetzt werden kann, wie sie einen Mehrwert schaffen kann. Habe da auch dazu geforscht, wie denn eigentlich so eine Wirtschaftlichkeit hinter Technologietools gemessen werden kann. Wenn es ganz, ganz spannend. Durfte da auch viel international miterleben. Unter anderem in Indien habe ich 10 Jahre verbracht, dort eine Firma von Softwareentwicklern mit aufzubauen. Ganz, ganz spannend. Und jetzt seit 3 Jahren bin ich in der Pharmabranche bei der Firma Biogen und darf dort die Themen digitale Innovationen, also KI-Transformation, aber auch Omnichannel-Engagements mit vorantreiben. Was sind Omnichannel-Engagements? Da geht es darum, wie wir auf verschiedenen Kanälen mit Ärzten und Patienten einen Informationsaustausch haben.
Und wenn wir uns jetzt mal so die aktuellen Entwicklungen in deiner Branche, wenn ich jetzt sage, also Pharmabranche und Gesundheitsbranche, sind ja so die beiden Schlagworte, mir anschaue und die aktuellen Nachrichten, die wir da so verfolgen, dann sehe ich schon eine enorme Schnelligkeit und Schnelllebigkeit, die wir da wahrnehmen. Im Sinne der Transformation der Unternehmen selbst, aber auch in der Entwicklung von neuen Produkten. Kannst du das mal so ein bisschen so einordnen, vielleicht wie deine Erfahrungen da jetzt gerade sind, gerade mit Hinblick auf das Thema KI natürlich jetzt auch in den letzten Jahren?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil die Schnelllebigkeit ist tatsächlich eine ganz neue Dimension. Und gleichzeitig sind wir wahrscheinlich in der sich am langsamsten verändernden Welt aktuell. Also es wird ja immer schneller. Und gerade aus der Wirtschaftsinformatik kennt man das Gesetz von Moore's Law, wie sich die Rechenleistung entwickelt. Und es wurde ja, ich weiß nicht, ob du es wusstest, von Nvidia letztes Jahr absolut rekordverdächtig gebrochen. Also man geht ja von ungefähr im Bereich KI von Entwicklung von Rechenleistung einer Verhundertfachung ungefähr auf 10 Jahre aus. Und letztes Jahr hat man innerhalb 8 Jahren eine Vertausendfachung erreicht an Rechenleistung. Und der CEO von Nvidia, der geht da von einer Vermillionenfachung in Kürze aus. Also man merkt, wow, das ist brutal schnelllebig. Wir führen Tools ein und in 2-3 Wochen gibt es bessere Lösungen da draußen. Und den müssen wir uns stellen. Wahrscheinlich nicht nur in der Pharmabranche. Da ist es wahrscheinlich auch nochmal als hochregulierte Industrie nochmal herausfordernd, weil man auch nochmal ganz genau drauf gucken muss, was da passiert eigentlich. Ist ja vielleicht nur ganz kurz noch erwähnt. Vertrauen ist ja hier eins der wichtigsten Assets, die man in der Pharmabranche hat. Da müssen wir genau drauf gucken, aber gleichzeitig müssen wir uns dem stellen, dass es schnell weitergeht.
Und das ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung, diese Regulatorik, ne, in diesem auch zu Recht auch in engen Rahmenbedingungen arbeiten in der Pharmabranche, gleichzeitig da draußen die Welt wahrzunehmen, wie schnell sie sich verändert. Ich bringe jetzt mal die nächste Perspektive ein. Gestern, wir befinden uns jetzt gerade im Herbst 25, war in Berlin großer Gipfel zum Thema digitale Souveränität für Europa. Auch da gibt es ja das Bonmot von in Europa können wir gut regulieren, in Amerika kann man gut innovieren, ne? Du hast ja auch teilweise den Blick über den deutschen Tellerrand, auch international. Wie siehst du da die Pharmabranche und die Gesundheitsbranche in Deutschland aufgestellt in diesem Zusammenhang, auch mit der Politik und den Rahmenbedingungen, in denen ihr arbeitet?
Ja, es ist ein Balanceakt, um ehrlich zu sein. Und auf der einen Seite wollen wir genau das, wie auf so einem Gipfel eigentlich auch gewünscht wird. Wir wollen mehr Möglichkeiten hier in unserem europäischen Serverraum, mehr oder weniger die Tools auch zu hosten und zu verwalten. Gleichzeitig gibt es aber so viel Wettbewerbsdruck, der uns dazu bringt, schnell an Lösungen ranzugehen. Und da müssen wir gucken, dass wir so schnell wie möglich eine sichere Infrastruktur schaffen. Das ist nicht unwichtig, aber gleichzeitig auch, wie ich es gerade schon erwähnt habe, die Geschwindigkeit mitzunehmen. Und ich kann jetzt heutzutage nicht mehr warten, wenn es eine gute Lösung gibt zu Themen, bis ein europäischer Anbieter das mit sich bringt. Also so ein bisschen mein europäisches Herz, gleichzeitig aber auch meine unternehmerische Verantwortung sind da so ein bisschen im Zwiespalt. Ist nicht einfach. Wie siehst du das?
Also tatsächlich, Balanceakt, tatsächlich ist ein schöner Begriff. Ich finde auch die Balance zwischen dem, was gesagt wird und dem, wie dann auch jetzt gerade im öffentlichen Sektor, wo ich mich ja häufig bewege, auch ausgeschrieben wird, immer ganz interessant, weil digitale Souveränität fordern und europäische Anbieter auch bevorzugen, finde ich auch gut. Auf der anderen Seite wird halt alle Nase lang die nächste Microsoft-Lizenz ausgeschrieben, die nächsten Infrastruktur, also Datenbanken, Serverinfrastrukturen und so weiter an Oracle vergeben, ne? Das ist tatsächlich auch, ich sage auch nicht, dass das einfach ist. Ich glaube, dass das eine Herausforderung ist. Aber wenn alle Nase lang irgendjemand über digitale Souveränität spricht, dann will ich schon auch ein Engagement der Politik sehen, auf ihre Verwaltung auch ja, Druck, also im Positiven auszuüben oder zu motivieren, dann tatsächlich auch europäische Anbieter zu bevorzugen. Weil das Geld, das diese im Zweifel ja auch kleineren Startups und kleineren Unternehmen benötigen, kommt durch Aufträge.
Absolut,
Und
absolut.
das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, wenn wir über das Thema digitale Souveränität sprechen. Da muss ich nicht nur reden, sondern auch handeln.
Absolut. Und ich finde gleichzeitig den europäischen Markt auch für amerikanische Unternehmen so interessant. Also wir dürfen uns nicht klein machen. Ich glaube, wir sind auf Platz 5 in Deutschland der OpenAI-Nutzer weltweit.
Ja, also, und es ist ja auch so, was du gesagt hast. Die Schnelligkeit kommt dann wieder dazu. Ich bin ein großer Fan von Produkten von kalifornischen Unternehmen, ne? Tatsächlich. Egal ob Hardware oder Software, die zu nutzen. Das ist einfach auch gutes Zeug. Aber lass uns mal einen europäischen, echten Wettbewerber hochbringen und entwickeln. Da bin ich ja auch dafür, ne? Ich sehe den nur nicht. Ne? Und das ist natürlich, aber das kann, meine ich, aktiv besser gesteuert werden.
Ich glaube auch. Und wir haben viele innovative, schlaue Köpfe hier.
Absolut.
Manchmal machen wir uns natürlich auch medial ein bisschen kleiner, als wir sind. Aber bin gespannt, was passiert. Also die Zukunft vorauszusagen, aktuell ist schwierig. Wir wissen nur, wo wir hinwollen. Schauen wir mal, wie wir da hinkommen.
Kommen wir nochmal auf deine berufliche Heimat zu sprechen. Wir haben jetzt zu Beginn unseres Gesprächs uns auch eine schöne Rubrik ausgedacht, die heißt schnell gefragt, kurz geantwortet. Da würde ich dich bitten, zu so ein paar Schlagworten relativ kurz Stellung zu nehmen. Du musst nicht mit Ja oder Nein antworten, kannst das gerne ein bisschen ausführen. Aber diese Rubrik würde ich jetzt mit dir gerne mal starten. Bist du bereit dafür?
Yes.
Sehr gut. Erste Frage. Ist die Pharmabranche deiner Meinung nach bereit für echte digitale Transformation?
Ja, da würde ich einen Haken dahinter machen. Gleichzeitig aber auch den Punkt, den ich vorher erwähnt habe, wenn wir das Ganze so schaffen, dass dabei das wichtigste Gut, was wir haben, Vertrauen zu schaffen, nicht flöten geht. Also das darf kein Kompromiss sein, aber wir sind bereit.
Sehr schön. Nächste Frage. Kommen wir zu dem, die Vertrauen haben müssen, nämlich den Patienten. Glaubst du, dass KI-Lösungen die Patientenkommunikation verbessern können?
Ja, absolut. Aber auch hier ist genau diese Fragestellung, die wir haben. Wenn wir kommunizieren mit Patienten, auch hier müssen wir ganz genau darauf achten, welche Informationen können wir wie rüberbringen. Und das ist das Thema Halluzination natürlich ganz groß. Da muss man darauf aufpassen, dass man hier ein gutes Setting findet.
Also ganz wichtig, auch KI-Kompetenzen auch zu haben, egal ob jetzt bei den Patienten als Verbraucher in dem Fall oder bei den Anwendern, den Professionellen.
Ja, absolut.
Kommen wir mal zu der anderen Technologie, auch spannend im Gesundheitswesen. meine ich zumindest, habe schon einige interessante Berichte von Experten dazu gehört. Extended Reality. Wird Extended Reality in der Branche bereits produktiv eingesetzt?
Ja, wir haben viele Beispiele, gerade wenn es darum geht, komplexe Krankheitsmechanismen zu erklären. Da helfen solche Technologien auch nachweislich in Studien besser, um Wissen zu vermitteln.
Ich habe dieses Jahr einen interessanten Webcast gehabt, wo Extended Reality oder Virtual Reality tatsächlich eingesetzt wurde bei Patienten, die operiert worden waren und dann in der Schmerztherapie. Also ganz, ganz spannend. Auch da Anwendungsfälle bereits gelesen. Bin ich gespannt, wo die Reise hingeht. Können wir gleich vielleicht noch mal ein bisschen vertiefen.
Gerne.
Zum Thema KI nochmal zurück. Schlagwort Made by KI oder Made by AI dann auf Englisch eigentlich. Wie hoch ist da der Akzeptanzgrad, wenn es um KI insgesamt geht bei dir?
Es hat sich im letzten Jahr extrem gewandelt und die Akzeptanz ist viel höher. Wichtig aber dabei ist, das transparent zu gestalten. Also man muss dem Nutzer zeigen, KI-made, und man muss das clever einbauen. ZDF zum Beispiel, können wir nachher drüber reden, hat eine tolle Doku gemacht, wo sie mit so Bildern schon arbeiten. Und das ist gar nicht mal so schlecht gemacht, ja. Also es verbessert sich.
Wenn wir den Blick aufs Unternehmen werfen, das ist ja tatsächlich auch branchenunabhängig, wie siehst du da das Thema Arbeiten mit digitalen Tools? KI spielt da auch eine Rolle, die das Arbeiten im Unternehmen effizienter machen können. Wo siehst du da den großen Mehrwert?
Ich glaube, bei KI-Lösungen ist es aktuell gerade in der großregulierten Branchen wie der Pharmabranche auch den Zugang zu Wissen zu verbessern. Wir wissen extrem viel, aber die Brücke zu bauen von, sagen wir mal, Daten und Dokumenten zu wirklich Wissen bei Mitarbeitern, da würde ich, sehe ich das größte Potenzial.
Kommen wir tatsächlich zum Abschluss dieser Rubrik und zu dem Thema Mensch und Vertrauen in KI. Da vielleicht zum Abschluss nochmal. Haben wir schon genug Vertrauen in KI? Gerade jetzt, wenn es um das Thema Pharma und medizinische Anwendungen geht?
Oh, da können wir tatsächlich, das ist schwierig kurz zu beantworten, aber ich glaube, die Frage geht in eine andere Richtung. Es geht nicht darum, ob wir Vertrauen in KI haben, sondern was für eine Kompetenz bringen wir mit, um das Ergebnis zu validieren. Darum geht es, die Schlüsselkompetenz von morgen, herauszufinden, was ist wahr, was ist falsch.
Das ist eine große Aufgabe. Ich habe gestern ein Interview geführt mit einem Lehrer, der sich darum sorgt und dafür sorgt, dass unsere Kinder, die Schülerinnen und Schüler an den Schulen, das Thema KI auch besser verstehen und lernen. Und ich glaube, die gleiche Aufgabe gilt ja für uns auch als Erwachsene in den Unternehmen, in denen wir arbeiten, wo KI mehr und mehr eingesetzt wird. Lass uns mal so ein bisschen über diese Mensch-Maschine Human-AI-Schnittstelle sprechen. Meine These ist, dass das in den nächsten Jahren, du hast vorhin von der Entwicklungsschnelligkeit auch gesprochen, enorm zunehmen wird. Wir haben im Grunde genommen jede Woche, was du schon gesagt hast, neue Tools, neue Updates zu den gängigen großen KI-Anwendungen und KI-Tools. Wie siehst du da den Status heute in dieser ja fast schon philosophischen Mensch-Computer-Beziehung? Und wo siehst du da die Reise? Wo geht da auch die Reise in deiner Welt hin?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und es ist gar nicht mal so einfach, da die Zukunft vorauszusagen, weil gleichzeitig merkt man, dass einfach die Dynamik so hoch ist, dass viel passiert. Aber um das mal herunterzubrechen, mit den neuesten Sprachmodellen oder mit den Sprachmodellen mit ChatGPT und Co. haben wir zum ersten Mal mehr oder weniger eine Möglichkeit, mit Maschinen zu sprechen, eine richtige Interaktion zu finden. Und ich glaube, diesen Zugang, der bringt was ganz Neues. Das heißt, hier hat man Möglichkeiten, sei es in der Robotik, im Gesundheitswesen, der Pflege, das ist jetzt nicht die Pharmabranche, aber in der Mensch-Maschinen-Interaktion gibt es einfach ein neues Potenzial dahinter. Oder das kurz das Thema philosophische Perspektive angehören. Ich glaube, wann immer neue Technologie von so einer Größe auf die Menschheit zukommt, bringt es uns zu dem Punkt zu überlegen, wie ordnen wir unsere Welt neu ein? Das war damals zum Beispiel, als die Technologie ins Leben gerufen wurde, wo der Hirntod festgestellt ist. Auf einmal gab es zwei Arten von Tod. Und man hat nochmal ganz anders auf das Leben geschaut. Und ich würde behaupten, jetzt nach genau diesem Setting, nach dem Aufkommen von Sprachmodellen, sind wir mittlerweile auch an der Frage, was bleibt eigentlich an der Menschlichkeit übrig, an was wird unsere Kompetenz sein in der Zukunft und auch in Bezug auf Emotionen. Wie können wir mit, was wie spiegelt solche Sprachmodelle unsere eigenen Emotionen? Man sieht es ja mit Tools wie Replika oder auch in der Psychologie. Wenn man genauer drauf schaut, merkt man, ich glaube, da gab es so Studien, die sagen, dass sich ein Viertel der KI-Nutzer vorstellen können, sich in eine KI zu verlieben. Wo man erstmal ein bisschen verwirrt ist und Abstand nimmt mit dieser Aussage, aber dann auch versteht, was da dahinter steckt. Also du hast ja ein Modell, das dir tagtäglich mehr oder weniger so ein bisschen nicht nur die Aufmerksamkeit gibt, sondern auch dein Universum einordnet und ganz für dich da ist. Und die Psychologie nimmt das jetzt schon sehr positiv auf. Da gibt es von Psychologen schon kreierte Apps, die hier unterstützen. 24/7 immer verfügbar. Du stehst im Mittelpunkt und hilft einem vielleicht auch sein eigenes Seelenleben zu reflektieren. Also wenn du mich fragst, was ist die Zukunft, vielleicht nicht nur auf die Pharmabranche bezogen, sondern es gibt einfach eine ganz neue Art der Mensch-Maschine-Beziehung und wir müssen für uns das definieren und einordnen. Was möchten wir eigentlich?
Die Frage kann ich nur beantworten, wenn ich weiß, was KI kann und was sie nicht kann. Ne? Also was möchte ich eigentlich? So muss ich erstmal wissen, was ist da draußen eigentlich möglich? Deswegen KI-Kompetenzen, das wollen wir jetzt gar nicht so vertiefen. Für mich ist tatsächlich diese Frage, was kann KI, was möchten wir von KI? Also gerade im Gesundheitswesen ja dann eine Riesenimplikation. Also wenn ich jetzt alleine über das Thema der Prozesse und KI-Agenten in Gesundheitsunternehmen nachdenke, da ist ja ganz viel standardisierbar oder es ist standardisiert. Das heißt, da kann ja im Grunde genommen KI ganz viel Arbeit abnehmen. Das ist so mal die Unternehmensperspektive, die ich da sehe. Und das andere ist aber diese Patientenperspektive. Also ich weiß nicht, ob ich wusste noch nie, ob ich jemals Arzt werden wollte. Ich bin keiner geworden. Ich weiß nicht, ob ich heute mich nochmal für den Arztberuf entscheiden würde, weil da kommt ja der Martin oder der Christian, kommt als Patient zum Arzt und sagt, lieber Herr Doktor, sagen Sie nichts, ich weiß ja schon, was ich habe. Mein KI-Agent oder meine Agentin oder meine Tools haben mir ja schon die Diagnose gestellt. Können Sie das bestätigen? Und damit umzugehen, ist, glaube ich, auch eine ganz neue Herausforderung in der Gesundheitsbranche insgesamt, für Ärzte besonders, aber im Zweifel ja auch für die Behandlung und Aufklärung in der Kommunikation mit euren Kunden am Ende auch, oder?
Absolut, absolut. Auch ganz spannendes Thema, was du da anreißt, weil wir haben ja auch ein Paradoxon. Auf der einen Seite haben wir immer mehr Zugang zu Informationen. Und auf der anderen Seite, und das war eine Studie vom TUM-Klinikum Rechts der ISA hier in München, die gesagt haben, dass die Gesundheitskompetenz der Deutschen seit Jahren abnimmt. Ja. Das heißt, wir sind immer weniger in der Lage, eigentlich für uns, unseren Körper, unsere Gesundheit einzuordnen und die richtige Vorsorge oder die richtigen Therapien abzuleiten. Und das ist auch, liegt ein bisschen an der Überforderung diesbezüglich. Und da gibt es ein sehr unterschiedliches Bild. Es gibt die einen, die lassen sich von diesen Informationen verunsichern, werden vielleicht noch nervöser, Stichwort Hypochondrie und so weiter, und sind ganz nervös und belasten eigentlich das Gesundheitssystem. Ja. Ist ein bisschen schwer, das so auszudrücken, weil sie ja eigentlich dann auch schon auch wahrgenommen werden müssen und adressiert werden müssen, aber überfordern da auch die Praxen und die Ärzte, weil man immer wieder mit neuen Themen kommt und versucht, nein, hier, und erklärt, also man hat eigentlich ein kleines Medizinstudium schon fast in der Tasche. Das sind die einen. Und die anderen, die sagen, okay, das ist mir alles viel zu viel, ich gucke überhaupt nicht mehr hin, was da ist, und verstecken sich eher dagegen. Aber um jetzt mal einfach das einzuordnen, ich denke, das ist eine große Chance. Ich war jetzt auf dem Rheuma-Kongress im September, haben da geredet, und da sind sehr viele Rheumatologen jetzt zum Beispiel, wenn ich auf diese Arztgruppe mich beschränke, die sagen, das ist toll. Also ich finde das toll, dass die Patienten aufgeklärt sind. Wir müssen nur aufpassen bei Therapienempfehlungen, dass wir das gut einordnen. Aber ein gut informierter Patient ist immer was Positives für jeden Arzt und die Ärzte gehen damit.
Ich bin ja gespannt, wie die Entwicklung tatsächlich weitergeht diesbezüglich. Wo siehst du denn für dich persönlich, vielleicht auch aus privater Perspektive und aber auch aus der beruflichen Perspektive als Digitalisierungsvorantreiber ja in deinem Unternehmen und in der Branche, wo siehst du denn die Anwendungsfälle für KI und für neue Technologien? Wo glaubst du, sind die großen Hebel? Wir haben über Regulatorik schon gesprochen, ne? Wir haben über das Thema Möglichkeiten gesprochen, über die Zukunft. Wenn wir zu den konkreten Beispielen oder konkreten Anwendungsfällen kommen, wo siehst du da die Hebel?
Das sind ganz viele. Ich meine, grundsätzlich in der Pharmabranche wissen wir, wo steckt eigentlich das große Budget, wo steckt die Komplexität, und das ist natürlich in der Forschung, in der Erforschung von neuen Medikamenten, also Stichwort Drug Discovery. Wird ein Medikament grundsätzlich erfolgreich? Wird ein Wirkstoff erfolgreich? Da sind ja sehr viele Studien, die müssen geplant werden. Es entstehen tatsächlich Kosten in Milliardenhöhe teilweise. Und hier gibt es jetzt schon Experimente, wo man schaut, okay, gibt es Möglichkeiten mit KI, potenzielles Risiko für ein Scheitern von Wirkstoffen vielleicht schon einzuordnen, vorauszusagen. Ich glaube, das ist ganz, ganz spannend. Da passiert auch schon ein bisschen etwas. Sagen wir nicht im Pharmawesen, aber im Arztberuf und in der Gesundheitsbranche, dann natürlich in der Diagnostik ist schon passiert sehr viel. Das finde ich ganz spannend. Ich habe hier, es gibt Beispiele von Dermatologen. Da macht es ja gerade visuelle Fachgebiete. Das ist sehr spannend, wo man auch auf dem Land, also auch hier die Ärzteversorgung auf dem Land wird dadurch adressiert. Man kann Bilder einschicken, die werden voranalysiert. Mit einer sehr guten Wahrscheinlichkeit. Und dann wird darauf basierend, guckt auch nochmal ein Arzt drüber, aber online. Und je nachdem, wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer eventuellen Erkrankung da liegt, wird man dann nochmal den Patienten einbestellen. Und so geht es dann auch weiter. Also hier passiert viel und das wird sich noch stärker etablieren, bin ich mir relativ sicher. Aber ansonsten sprechen wir vielleicht mal als großes Unternehmen. Das Thema ja. Pharmakonzern, wie gesagt, wir haben, ich habe es vor kurz angeteasert, wir haben sehr viel Wissen bei uns, wir haben aber auch sehr viele Regularien. Und für mich war das damals, als ich vor 3 Jahren neu in die Pharmabranche kam, hatte ich ein ganz tolles Onboarding. Aber es war, sagen wir mal, auch sehr intensiv. Man musste sehr tief rein. Es gibt sehr viele wichtige Regelungen, auch um das Vertrauen gegenüber der Gesellschaft, gegenüber Ärzten und Patienten auch entsprechend hochzuhalten. Die Pharmabranche hat ja da sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel in der Regularik auch positiv entwickelt. Das sind wichtige Dinge. Aber tatsächlich muss das ein einzelner Mitarbeiter erstmal alles bearbeiten und berücksichtigen. Also wenn ich zum Beispiel auf ein Event gehe und hier mit Ärzten spreche, was muss ich berücksichtigen? Auf welche Dinge muss ich achten? Und das steht in ganz vielen Dokumenten und PDFs. Mhm. Und um da eine Antwort auf gewisse Fragen zu bekommen, muss ich relativ tief einsteigen. Und mehr oder weniger, das waren spannendes oder sind spannende Projekte, die wir haben. Wenn wir so Sprachmodelle über unsere Dokumente internen legen, bekommen wir unheimlich schnell eine Antwort auf Fragen, wo wir, sagen wir mal, bisher eine E-Mail an einen Kollegen geschrieben haben oder in der Interaktion sind. Und da kommt man relativ schnell auf eine Antwort. Aber man kriegt auch sehr schnell einen Spiegel vorgehalten, zu sagen, okay, so gut sind wir vielleicht noch nicht im eigenen Wissensmanagement intern. Also wir haben da viel gelernt darüber, wie gut wir Dokumente aufbearbeiten oder aufarbeiten und zur Verfügung stellen. Und deswegen in Konzerngröße, wie ist die Zukunft? Ich glaube, da einfach nochmal Wissen zu schaffen, Prozesse effizienter zu gestalten und das ist das Allergrößte, woran ich gerade arbeite, wirklich auch die Kompetenz in wirklich alle Abteilungen zu bringen. KI ist kein IT-Abteilungsthema. Ja. Mhm. KI muss in jeder Abteilung verstanden werden, beziehungsweise die Potenziale. Und das bedeutet, wir müssen sie mitnehmen. Prompt-Schulungen auch mal durchgehen. Wir hatten jetzt zum Beispiel mal wieder auch Deep Research Sessions, wo wir einfach nochmal genau reingehen, was bedeutet das für Rechercheprojekte. Also hier muss wirklich jeder Mitarbeiter verstehen, vom Digital Native bis hin zu jemandem, der vielleicht eher im Außendienst ist und nicht täglich mit vielen Tools zu tun hat.
Das
Damit
habe ich lange
kann
ausgeholt. alles spannende Punkte. Ich nehme das gerne mal auf und führe das weiter. Das Wissen, die Informationen, die verarbeitet werden, auch intern, aber auch über Patienten, über Möglichkeiten tatsächlich auch für andere Anwendungsfälle und so weiter. Das sind alles ja unglaublich sensible Daten, gerade im Gesundheitswesen. Und an der Stelle erzähle ich immer gerne meine Erlebnisse aus Arztpraxen, die ich ab und zu mal aufsuche. Ne? Da brauchen wir über Datenschutz in der Arztpraxis nicht sprechen, wenn die Arzthelferinnen, meistens sind es Damen, ja am Telefon den Herren der Schöpfung dann ihre Blutwerte durchgeben von der letzten Blutuntersuchung. Oder wenn das Aufnahmeformular 10 Minuten auf der Theke liegt und da Adresse und Telefonnummer vom nächsten neuen Patienten aufgeschrieben sind, da sehe ich tatsächlich in diesem Mikrokosmos Arztpraxis noch nicht den unbedingt bewussten Umgang mit Patientendaten. Da seid ihr tatsächlich auch anders reguliert und habt andere Vorschriften. Das ist gut so. Und insgesamt in der Branche gibt es da auch andere Vorschriften dafür. Aber ich sehe tatsächlich diese Diskrepanz im Bewusstsein mit dem wirklich einzelnen Umgang von Patientendaten und der Frage, wie kann denn da überhaupt Vertrauen, jetzt sind wir wieder beim Menschen, der Vertrauen in die Technologie haben muss, Vertrauen auch auf der Patientenseite wachsen, dass die Dinge für ihn eingesetzt werden. Also für den Patienten und nicht gegen ihn verwendet werden. Das finde ich eine wichtige Aufgabenstellung. Da hat auch die Politik auch wieder eine Rolle, aber ja doch auch die Unternehmen eine Verantwortung. Kannst du das vielleicht nochmal einordnen? Also die Frage, wem gehören Daten? Wie gehe ich damit um? Wie schaffe ich das Thema Vertrauen ins Positive zu wenden?
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, insgesamt liegt, wie auch schon vor kurzem angerissen, das Vertrauen in dem Verständnis dafür, also zu wissen, was passiert denn da eigentlich. Und gerade bei Sprachmodelle kommen ja auch eine gewisse Komplexität. Wie kommt da jetzt eine Antwort raus? Wie passiert das? Also das ist für viele, selbst aus der IT kommend, auch nicht so ganz trivial. Und ich glaube, da müssen wir einfach noch stärker dran arbeiten, dass ein bisschen besseres Verständnis ist, was passiert. Bei uns helfen die Regularien da eigentlich, aber auch einen klaren Cut zu machen, zu sagen, keine Patientendaten haben wir direkt auch gar nicht, zum Beispiel, oder wenn es auch zu sonstigen Kundendaten geht, wie in dem Fall Ärzten, ist es so stark reguliert, dass ich da relativ guten Rahmen habe, zu wissen, was funktioniert und nicht. Aber ich spreche so ein bisschen als Privatperson auch, wenn ich jetzt mit meinem Arzt hantiere. Ich wohne im Osten Münchens, ich habe den Hausarzt irgendwie seitdem aus meiner Zeit von München noch mitgenommen, und ich brauche fast eine Stunde hin und zurück. Ich will eine Blutkontrolle und rufe an, ja, können Sie mir das nicht kurz per E-Mail schicken? Nein, Datenschutz, wissen Sie doch. Und da bin ich tatsächlich so ein bisschen fast schon auch individuell philosophisch unterwegs zu sagen, ja, aber der Datenschutz soll ja meine Daten schützen und ich möchte ja auch darüber entscheiden, wenn ich meine Daten nicht genutzt haben will, um einen Effizienzvorsprung zu haben. Viele würden sagen, vielleicht auch meine Eltern würden sagen, nee, also das hier Datenschutz höchste, keiner darf meine Blutwerte wissen, aber ob ich ein erhöhtes Cholesterin hat, was soll ein Hacker, wer meine Daten klaut, damit anfangen? Das ist aber meine persönliche N gleich 1 Meinung. Und ich würde mir manchmal schon wünschen zu sagen, dass der Datenschutz wird hochgehalten, aber ich möchte auch gerne manchmal sagen, wenn ich nicht möchte, dass der Datenschutz hochgehalten ist, um mir einen Vorteil zu verschaffen. Ob es auch vielleicht Präventionsbekämpfung Verbrechensbekämpfung, ob es auch hier in dem Bereich. Also ich hätte nichts dagegen, wenn die ein oder andere Videoüberwachung mehr stattfindet. Aber ich glaube, da gibt es auch ganz viele Zuhörer, die vielleicht eine ganz andere Meinung haben.
Vielleicht hören wir das oder lesen wir das in den Kommentaren. Es würde mich auch tatsächlich mal interessieren, wie denn da die Meinung ist von den Zuhörerinnen und Zuhörern, was das Thema Umgang mit eigenen Daten anbelangt. Also das ist für mich ja eigentlich auch echte digitale Souveränität, ne? Selber zu entscheiden, wo möchte ich mit meinen Daten hin und wo sollen die hinfließen. Da sind wir, meine ich, tatsächlich noch lange nicht angekommen in der Patienten, also braucht man die Patientenkompetenz wieder, ne? die Datenkompetenz, aber auch die Möglichkeiten, überhaupt darüber zu entscheiden, das sehe ich tatsächlich noch gar nicht.
Ja, und es gibt aber auch vielleicht Geschäftsmodelle, die das adressieren. Also mein Schwiegervater, der spart ein paar Euro bei seiner Versicherung, indem er der Versicherung mitteilt, wie viel Kilometer er macht.
Ja, aber das macht er
Finde
eben
ich.
freiwillig. Ne? Und das
Genau,
ist
richtig,
der
richtig.
Unterschied. Genau.
Ja.
Freiwillig ist auch der Einsatz von KI-Tools im Unternehmen. Und da bist du ja auch täglich dran, das Thema digitale Transformation im Unternehmen voranzutreiben. Das hat gar nichts mit der Branche zu tun, sondern da ist im Grunde genommen jedes Unternehmen gefragt. Wie entscheidet ihr denn, welche KI-Tools ihr einsetzt, einführt und wie geht ihr mit dem, ja, Produktivitätsparadoxon, nenne ich das jetzt mal, um in der Arbeit im Unternehmen selbst?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute und auch komplexe Frage. Also es gibt auf der einen Seite natürlich Enterprise-Systeme, also Systeme, die bei ganz Biogen jetzt existieren, um eine Zusammenarbeit zu ermöglichen. Und auf dieser Enterprise-Skalierung gibt es IT-Teams, Datenschutz-Teams, Cyber-Security-Teams, die da sehr viel Arbeit reinstecken, sehr viel ja auch Kompetenz mitbringen, um hier Entscheidungen zu treffen. Es gibt aber dann auch einzelne Tool-Use-Cases für bestimmte Teams. Also ob es jetzt Marketing ist oder sonstige, ob es der Außendienst ist, da gibt es verschiedene Gruppen, die einfach nochmal einen ganz anderen Bedarf haben. Und das ist gar nicht mal so einfach. Also im Marketing finde ich eines der spannendsten Projekte, die wir uns gerade anschauen, okay, welche Tool-Landschaft im Marketing ist eigentlich diejenige, die uns am weitesten bringt? Und probieren hier einfach aus. Also im Sinne von, wir haben die Marketing-Kolleginnen und Kollegen zusammengebracht und so, jetzt gucken wir mal, was sind denn da draußen für Tools überhaupt? Wir haben oft das Feedback bekommen, was gibt's denn da eigentlich alles? Ich weiß es ja gar nicht. Und da braucht man quasi jemanden, der diese Brücke, in dem Fall durfte ich diese Brücke auch noch bauen und zu sagen, okay, schaut mal, hier ist die Tool-Landschaft. Es gibt ganz tolle Vorträge auch von da draußen, die durch diese neuen Tools auch ganz neue Arbeitsweisen mit sich bringen. Prädiktives Arbeiten. Ich kann ja heute schon, wenn ich eine Webseite gestalte, kann ich ja mit KI schon A/B-Tests simulieren. Und das hätte man früher vielleicht gar nicht gemacht aus Kostengründen. Also es entstehen neue Möglichkeiten der Arbeit. Und deswegen hier quasi kurz zusammengefasst, wir schauen uns quasi einen gewissen Wertschöpfungskette in bestimmten Abteilungen an, probieren aus, müssen aber gleichzeitig auch aufpassen, dass wir nicht zu großen Rollout machen. Es ist quasi einfach nur ein Test, um zu evaluieren, welche Tools helfen denn hier. Und dann können wir sagen, okay, wenn wir uns dann sagen, jetzt haben wir die mal ausprobiert und haben gesehen, was passiert, dann gehen wir mit unserer IT-Abteilung die nächsten Schritte und werden die offiziellen Wege dann
Sehr
nochmal
gut.
einschlagen und es wirklich auch skalierbar machen.
Ja, und da ist ja dann, das ist sozusagen so abschließend, wir müssen leider schon in Richtung Ende unseres Gespräches schauen, kommt ja wieder die Frage auf, wie schnell gibt es das nächste neue Tool da draußen, was wieder eingesetzt werden kann. Ne? Draußen unglaublich schnelles Umfeld, innen Regulatorik beachten, unternehmerische Prozesse, ganz normal, ohne Regulatorik auch schon noch beachten. Da geht es ja auch um sicheren Umgang mit den Tools, um Datensicherheit wieder. Vielleicht kannst du da abschließend nochmal dieses, ja, diesen Balanceakt nochmal beschreiben, wie ihr das schafft, da Stück für Stück hier auch doch dann einen höheren digitalen Reifegrad auch zu erreichen.
Ja, ist ein guter Punkt. Und da bin ich sehr froh, hier zu arbeiten bei Biogen, weil du musst dann die Kompetenzträger ran. Also diejenigen, die Entscheidungen treffen müssen, müssen es verstehen, warum sie es treffen. Und gerade wenn wir haben bei uns Compliance-Mitarbeiter, die bringen schon eine digitale Affinität mit. Und das ist das Schöne. Alle haben diesen Wunsch, eine Lösung zu finden. Also man sieht wenig Gegenwehr. Wir haben da viel dran gearbeitet, auf verschiedenen Events, diese Akzeptanz herzustellen. Und somit, das ist der Schlüssel, bringt man auch diejenigen, die Entscheidungen treffen müssen, auch regulatorische Entscheidungen, bringt man das Verständnis mit, damit diese Entscheidungen getroffen werden können. Ich glaube, das ist der Kern.
Also da wieder den Menschen mitnehmen, das hilft nichts, ne? Tatsächlich. Die Menschen müssen verstehen, was sie darüber entscheiden und welche Themen tatsächlich auch fürs Unternehmen auch hilfreich sind. Ja? Das ist, glaube ich, immer die große Kunst bei dieser schnellen Entwicklung, das einzuordnen Und deswegen kommen wir auch zu unserer ersten Frage in unserer Abschlussrubrik, entweder oder. Und die passt ganz gut zu diesem letzten Themenpunkt, nämlich entweder oder, lieber Christian, KI oder menschliche Expertise.
Menschlichkeit mit KI-Expertise unterstützt.
Sehr schön, Dankeschön. Nächste Frage. Virtuelle Realität oder Präsenzschulung?
Wenn machbar, Präsenzschulung. Einfach durch die Nähe, durch die Möglichkeiten, aber gerne auch unterstützt, wenn nicht immer so einfach, dass man sich persönlich trifft. Gerne mit VR.
Nochmal im Brennglas, Datenschutz oder Innovationsdruck?
Persönliche Meinung, Innovationskraft first, schauen, dass man schnell hinkommt, aber in seinen Rahmenbedingungen.
Schönes Wort, Innovationskraft finde ich einen sehr schönen Begriff. Pharmabranche oder MedTech als Digitalisierungstreiber?
Die MedTechs sind uns durch ihr Produkt, sind einfach auch täglich im Austausch damit. Das heißt, MedTech macht vielleicht die ein oder andere Thematik, sind da noch mehr fokussiert darauf, aber wir sind auch nicht, in der Pharma sind wir nicht schlecht, also manchmal sehr schnell.
Okay.
Aber
Letzte Frage. Gut. Letzte Frage für mich tatsächlich als Menschen mit Vertriebsherz eine sehr wichtige Frage. Avatar oder klassisches Außendienstmodell?
also da ganz klar Außendienst. In dieser Zeit ist die menschliche Nähe sehr, sehr, sehr wertvoll und ganz wichtig. Aber für andere Modelle, anstatt mal ein Video zu übermitteln, kann man gerne auch andere Tools nutzen ergänzend. Wenn aber der Mensch möglich ist, dann würde ich den immer noch präferieren.
Was für ein fast schon schönes Schlusswort für unsere Unterhaltung. Ich versuche mal zusammenzufassen, was wir heute besprochen haben. Wir haben ganz viel über Rahmenbedingungen gesprochen, ihr in der Pharmabranche und in der Gesundheitswirtschaft, und das ist auch richtig so, unterliegt. Und wie kann man damit umgehen? Wie geht ihr damit um bei euch im Unternehmen, oder wie geht die Branche damit um? Wir haben wieder mal gelernt, dass es da draußen unglaublich viele neue und schnelle Entwicklungen geht. Und diesen Widerspruch, den muss man versuchen zu managen und zu koordinieren. Das ist eine von deinen Hauptaufgaben auch, ne? Zu gucken, wie kriege ich die Schnelllebigkeit da draußen auch ins Unternehmen und in die ja, Prozesse im Unternehmen auch eingebracht. Und ein Lieblingswort von mir: Wie schaffe ich Vertrauen in die Patientenkommunikation zu bringen? Wie schaffe ich Vertrauen in das Thema Technologie zu bauen? Da haben wir gelernt, es hilft nichts, wir müssen uns mit KI beschäftigen und wir müssen die Kompetenzen aufbauen, damit wir verstehen, worüber wir ja eigentlich sprechen. Wenn ich das alles richtig zusammengefasst habe, Christian, dann bestätige mir das nochmal oder ergänze mich. Ansonsten danke ich dir auf jeden Fall sehr für das tolle Gespräch.
Vielen Dank. Nee, kann ich nur bestätigen. Also der Mensch ist der Kompetenzträger, der muss diese Gestaltung mitmachen. Aber es gibt so viele tolle Potenziale da draußen, und es wird noch viel dynamischer in nächster Zeit. Wenn wir die nutzen wollen, müssen wir es verstehen.
Was für ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Christian Herzog. Herzlichen Dank, dass du bei Mensch Digital dabei warst. Danke.
Vielen Dank, Martin. Herzlichen Dank.
Alle Informationen zu dieser Folge und rund um Mensch Digital oder die GFKD AG finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne oder bewerten Sie uns. Unser Format heißt Mensch Digital. Und weil wir möchten, dass wir Menschen uns in der digitalen Arbeitswelt, der Lernwelt und der Lebenswelt auch in Zukunft zurechtfinden, bleiben Sie gerne menschlich. Bis bald.